Es gibt ja angenehmere Zeiten als den sehr, sehr, sehr frühen Morgen. Das sage ich im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass es Menschen gibt, die den sehr, sehr frühen Morgen sehr mögen. Ich bin einmal einem solchen Menschen begegnet, wenn alle anderen noch vor sich hin drömmelten, müde vor sich hin blinzelten, stürzte er ins Zimmer und sagte: Guten Morgen, es wird ein herrlicher Tag heute. Das war beunruhigend gute Laune. Andere finden den sehr frühen Morgen nicht so angenehm. Sie klappen die Augen auf und wieder zu und sagen: Aufstehen wird auch überschätzt. Und doch gibt es manchmal nichts Schöneres als den frühen Morgen. Wenn man sich in die Ecke gedrängt fühlt, links geht es ein paar hundert Meter in die Tiefe, rechts eine steile Felswand, vor mir Feinde, hinter mir Feinde, sie kommen immer näher, ich kann nicht entkommen. Plötzlich macht es Piep und ich falle in die Tiefe und es macht wieder Piep und ich falle. Warum macht es eigentlich Piep? Ich falle, es macht Piep, ich mache die Augen auf, es ist der Wecker, der macht Piep, ich mache ihn aus. Es war nur ein Traum. Ich bin aufgewacht. Der Albtraum ist vorbei. Genauso ist der Ostermorgen wie das Aufwachen aus einem Albtraum. Mit dem großen Unterschied: es war gar kein Traum. Jesus ist wirklich gestorben. Sie haben es ja gesehen. Der, von dem Sie alles erwartet haben, die eine Karte, auf die Sie Ihr ganzes Leben gesetzt haben, dieser Jesus wird verurteilt als vermeintlicher Verbrecher, verspottet, verprügelt, ausgelacht und an diesen kreuzförmigen Holzbalken genagelt. Und dann wird das Ganze aufgerichtet und dann hängt er da und stirbt. Und sie denken sich: War wohl doch nichts. Sie haben es doch gesehen. Und da ist keine Rede davon, dass sie sagen: Ach meine Güte, weißt du, Jesus ist vielleicht gestorben, aber so geistlich gesehen lebt seine Botschaft in unseren Herzen weiter. Das ist so ähnlich, wie wenn Jesus heute noch lebt. Du spürst es nicht auch, Petrus? Doch ja, irgendwie spüre ich das. Nee, sowas haben die nicht gesagt. Das waren ganz bodenständige, handfeste Leute, Handwerker, Fischer. Die waren kurz davor, Verzeihung, die waren kurz davor, alles hinter sich zu lassen und zu sagen: Das war's, Leute, wir vergessen das Ganze. Wir gehen zurück nach Galiläa und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Aber einige von ihnen gehen zum Grab, nämlich die Frauen, typischerweise die Frauen. Das waren die Letzten, die noch unter dem Kreuz ausgeharrt haben, als all die großen Männer mit der großen Klappe schon längst weg waren, waren die Frauen noch übrig. Und die Frauen waren die Ersten, die zum Grab gehen am Ostersonntagmorgen. Und sie gehen zum Grab und sie sind völlig verstört und voller Trauer und sehen, der Stein ist weg und das Grab ist leer. Und sie verstehen überhaupt noch nicht, was das ist, sondern sie sind erschrocken. Und dann sehen sie diese Gestalt, und man muss sich diese Gestalt nicht als geflügeltes Wesen vorstellen. Wenn in der Bibel von Engeln die Rede ist, das Wort Engel bedeutet Bote, dann sind das geistliche Wesen, die immer dann auftauchen, wenn eine Botschaft zu überbringen ist, die so wichtig ist, dass Menschen sie nur falsch sagen können. Also muss ein Engel her. Und er sagt: Fürchtet euch nicht, das Grab ist leer. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus ist auferstanden. Und jetzt geht und sagt es den anderen. Das ist das Ende des Markus-Evangeliums, das ursprüngliche Ende des Markus-Evangeliums. Und die beste Erklärung, die ich dafür kenne, dass das Markus-Evangelium ursprünglich so endet, lautet, dass zu der Zeit, als es ursprünglich aufgeschrieben wurde, noch sehr viele Augenzeugen des Auferstandenen am Leben waren. Und in den Gemeinden, wo das Markus-Evangelium vorgelesen wurde, hieß es dann: Also, Jesus ist auferstanden, das Grab war leer. Viele von euch haben ihn gesehen. Erzählt doch mal, wie war das, dem auferstandenen Jesus zu begegnen? Wie kann man das glauben? Wie kann man das mit der Auferstehung wirklich glauben? Ist das was, was man halt glaubt, wenn man Christ ist und bei der Studikon? Das glauben wir eben. Da sollte man lieber nicht so genau nachfragen. Manchmal sagen Leute sowas ja auch mit so einem ganz tief geistlichen Augenaufschlag und die Stimme geht so eine Oktave tiefer und sie sagen: Weißt du, das kannst du mit dem Verstand nicht durchdringen. Das musst du einfach glauben. Nein. Nämlich, wenn ihr an dieser Stelle skeptisch seid, und sagt, Moment, das scheint ja ernst gemeint zu sein, dass der Jesus wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Ich meine, sowas erlebe ich sonst sehr selten, ehrlich gesagt, gar nicht. Wie soll ich das glauben? Oder wenn andere Menschen, die ihr kennt, an dieser Stelle skeptisch sind und sagen, wie soll ich denn sowas glauben? Dann sind diese Menschen, dann seid ihr als skeptische Menschen in bester Gesellschaft. Nämlich in der Gesellschaft der Jünger von Jesus selbst. Die waren auch alle skeptisch. Und wir können nachlesen in den Texten des Neuen Testamentes, wie ihre verständliche Skepsis langsam Stück für Stück überwunden wird, weil sie selber das leere Grab finden und dem auferstandenen Jesus begegnen. Es gibt nämlich eine Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass die ganze Sache mit der Auferstehung wirklich so passiert ist. Denkhilfen, die es uns auch heute leichter machen, das mit der Auferstehung zu glauben. Ich nenne euch mal drei solcher Denkhilfen. Die erste Denkhilfe lautet das leere Grab. Dass das Grab von Jesus drei Tage nach der Kreuzigung, am dritten Tag nach der Kreuzigung leer war, das haben auch die Gegner der frühen Christenheit nicht bestritten. Die haben nicht gesagt, das Grab war voll. Sie haben nur gesagt, aus einem leeren Grab folgt nach langer Zeit, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Und das stimmt. Man kann sich ja auch andere mögliche alternative Erklärungen denken. Aber schauen wir uns mal diese anderen möglichen alternativen Erklärungen an. Naja, könnte man sagen, es könnte doch sein, dass irgendjemand den Leichnam entwendet hat. Das stimmt. Nur wer? Die Römer oder die religiöse Führungsschicht der damaligen Zeit? Wozu? Um sich damit einen Auferstehungskult einzuhandeln, um einen Jesus, den sie doch gerade erst aus dem Weg geräumt haben? Wozu sollte das gut sein? Und sie hätten doch nur, als dann die frühe Christenheit angefangen hat, vom auferstandenen Jesus zu reden, den Leichnam von Jesus vorzeigen müssen und sagen müssen, was wollt ihr denn? Was redet ihr denn da? Er ist tot. Schaut ihn euch an. Jerusalem war damals nicht so groß. Man hätte das Ganze schnell klären können und diese Auferstehungsbotschaft im Keim ersticken können. Wer noch hätte den Leichnam entwenden können oder sollen? Die Jünger von Jesus selbst? Warum? Natürlich kann man sich das denken, dass Menschen sich ganz dolle wünschen, dass etwas Bestimmtes eintreten möge. Und sie wünschen sich das so stark, dass sie irgendwann glauben, es stimmt. Das gibt es. Dass Menschen sich in etwas so sehr hineinsteigern, dass sie es irgendwann glauben. Es ist nur sehr schwer, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man persönlich dabei war, als man es erfunden hat. Das ist sehr schwierig, zumal die Jünger subjektiv von dieser Botschaft von der Auferstehung überhaupt nichts hatten, wenn sie nicht ehrlich davon überzeugt gewesen wären, dass es stimmt. Hatten sie von dieser Botschaft nichts. Das waren ja nicht Sektenführer, die mit großen Limousinen durch die Gegend gefahren sind, wie Gott in Frankreich, sondern die sind für diese Botschaft friedlich missionierend durch die Lande gezogen, jahrzehntelang, und sind wahrscheinlich fast alle den Märtyrertod selber gestorben, für diese Botschaft, für eine selbst erfundene Lüge. Das finde ich schwerer zu glauben als die Auferstehung. Außerdem gab es diese Vorstellung, dass ein einzelner Gesandter Gottes vorzeitig, vor dem Ende der Zeit, von den Toten aufersteht, im Frühjudentum gar nicht. Es gab die Vorstellung einer Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten, wenn Gott Gericht hält, die neue Welt Gottes anbricht, dann werden alle Toten nochmal auferweckt. Aber dass ein einzelner Messias-Anwärter vorher von den Toten auferweckt wird, das kam in ihrem Vorstellungsrepertoire gar nicht vor. Also wenn sie sich irgendetwas hätten zurecht halluzinieren wollen, dann hätten sie was anderes genommen. Das ist das erste Indiz, das leere Grab. Das zweite Indiz, die Frauen am Grab. Die ältesten Texte, die von der Auffindung des leeren Grabes berichten, berichten davon, dass Frauen die ersten Zeugen am leeren Grab waren. Das ist aus unserer Sicht vielleicht nicht weiter bemerkenswert, aus damaliger Sicht schon, weil in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, das Zeugnis von Frauen vor Gericht keine Geltung hatte. Es tut mir persönlich auch leid, aber das war so. Das heißt, aus heutiger Sicht, und jetzt kommt ein Satz mit vielen Konjunktiven, ich bin ein einsamer Verfechter des korrekten Konjunktivs, wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Ich wiederhole. Wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut. Es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Das war aus damaliger Sicht ein ungünstiges Detail. Man hat es trotzdem so gelassen, weil es eben so war. Das spricht dafür, dass die Texte auch sonst glaubwürdig sind, wenn solche Dinge drinstehen. Es stehen auch eine ganze Reihe anderer Dinge drin, die für die frühen Christen ungünstig waren. Nämlich, dass die Führungsfiguren der Urgemeinde Petrus und Co. in der entscheidenden Minute Jesus im Stich gelassen haben, ist alles noch drin in den Texten. Es scheinen also doch recht glaubwürdige Zeugen gewesen zu sein, wenn sie solche Sachen in den Texten drin lassen. Ich meine, wir heute wissen ja, dass Frauen die Wahrheit sagen. An dieser Stelle ist es mir entscheidend wichtig, richtig verstanden zu werden. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott Humor hat. Und aus meiner Sicht ist es eine der großen Pointen Gottes in der Geschichte der Menschheit, dass er das wichtigste Ereignis in der Geschichte des Universums in dieser Zeit, in dieser Kultur, zuerst den Frauen zeigt. Das ist so eine kleine Pointe von Gott an dieser Stelle. Das ist das zweite Indiz, die Frauen am Grab. Das dritte Indiz, die Augenzeugen, die in den ältesten Texten erwähnt werden. Die ältesten Texte, die von der Auferstehung berichten, im Neuen Testament stehen gar nicht in den Evangelien. Das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich das älteste. Es gibt aber noch ältere Texte in den Evangelien, die davon erzählen, nämlich in den Briefen von Paulus. Die Briefe von Paulus sind rund 20 Jahre nach den Ereignissen um Jesus herum aufgeschrieben worden, in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und in einem dieser Briefe, vor allem im ersten Korintherbrief, redet Paulus von der Auferstehung. 1. Korinther 15. Da sagt Jesus zu den Korinthern sinngemäß Folgendes. Er sagt, liebe Leute in Korinth, als ich euch damals von der Auferstehung erzählt habe, habe ich euch auch nichts anderes erzählt, als euch die Leute aus Jerusalem erzählt haben, nämlich, dass Jesus gestorben ist, so haben es die alten Schriften vorhergesagt. Dann ist er von den Toten auferstanden, dann ist er ein paar von seinen Freunden erschienen, dann nennt Paulus ein paar Namen. Zuletzt, schreibt Paulus, ist er über 500 Menschen auf einmal erschienen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot. 500 Menschen, die meisten davon leben noch, einige sind schon tot. Schreibt Paulus 20 Jahre nach den Ereignissen. So schreibt man keine Märchen. Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, wann war das denn, wovon du da schreibst, dann sagt man, das war vor langer, langer Zeit. Und wo war das? In einem fernen, fernen Land. Paulus nennt Daten und Namen, 500 Menschen, die meisten davon leben noch. Ihr könnt mich ja fragen, ihr könnt sie ja fragen. Ich kann euch die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen nennen. Gut, das hat Paulus damals nicht geschrieben. Aber das war nicht die Steinzeit, das war das Römische Reich. Es gab ein Verkehrswesen, es gab ein Postwesen. Man konnte solche Ansprüche überprüfen. Paulus scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Auch die anderen Autoren des Neuen Testamentes scheinen sich ihrer Sache sehr sicher zu sein, wenn sie davon erzählen. Die Augenzeugen, die in den ältesten Texten erwähnt werden, merkt ihr, wie geradezu beunruhigend plausibel die ganze Geschichte mit der Auferstehung ist. Das ist nicht etwas, was wir uns irgendwie aus den Fingern saugen, in das wir uns hineinsteigern. Es ist sehr gut begründbar. Wer sich weiter darüber informieren möchte, am Büchertisch gibt es eine ganze Reihe von Texten darüber, schön kompakt und zugleich sehr substanziell. Dieses kleine Heftchen von Jürgen Spieß, ist Jesus auferstanden? Ein Historiker zur Auferstehung von Jesus Christus, ein Klassiker, nach wie vor empfehlenswert. Warum ist das wichtig, dass wir von Gründen für die Auferstehung reden? Warum ist das wichtig, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Weil es mindestens zweierlei zeigt. Erstens, es zeigt, dass Jesus Recht hat mit allem, was er so sagt und tut. Er hat Recht mit Gott, dass Gott so ist wie er, wie Jesus. Er hat Recht mit Gottes Liebe, dass Gott uns eine Liebe entgegenbringt, die keinerlei Vorleistungen fordert. Eine Liebe, die uns gilt ohne Bedingungen. Damit hat er Recht. Für diese Liebe ist er bis ans Kreuz gegangen, um sie durchzuhalten. Und er hat Recht mit der Hoffnung, die er uns anbietet, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, wenn du als Freund von Jesus durch dieses Leben gehst, im Vertrauen auf ihn, Hand in Hand mit ihm, dann geht er mit dir durch dieses Leben und erwartet zugleich auf der anderen Seite des Todes auf dich und hilft dir über diese letzte Schwelle. Und dann bist du bei ihm und dann bist du bei Gott eng verbunden mit der Quelle von allem, was dieses Leben schön und spannend und kreativ macht. Und ich war noch nicht da. Aber ich bin sicher, es wird richtig gut. Wenn das stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann hat er mit alledem Recht. Und wenn das stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann ist Jesus nicht nur eine Figur der Vergangenheit. Wäre Jesus nur eine Figur der Vergangenheit, dann wären wir Christen auch nur sowas wie ein Museumsclub. Ein Jesus-Christus-Gedenkverein. Das könnte man sich ja vorstellen, nicht wahr? Jesus-Christus-Gedenkverein. Petrus zeigt eine kleine PowerPoint-Präsentation aus dem Leben von Jesus. Dazu gibt es vertrocknete Mischbeutelkekse und lauwarmen Früchtetee. Es gibt ja christliche Veranstaltungen, die sind da gefährlich nah dran, ich weiß. Es könnte daran liegen, dass die Botschaft von der Auferstehung in dem Moment nicht so ganz präsent ist. So ist es nicht. Jesus ist nicht eine Figur der Vergangenheit, sondern er ist jetzt hier, unsichtbar hier, realer als die Person, die neben euch sitzt, näher als die Luft, die ihr atmet. Jesus ist jetzt hier. Das ist Grund zur Freude. Jesus ist jetzt hier, er geht mit euch mit in diesem Moment und in Ewigkeit. Und deswegen, Leute, lasst uns feiern. Der Albtraum ist vorbei. Lasst uns feiern. Heute, das ganze Semester über, lasst das anderen Leuten erzählen. Jesus lebt. Amen.